Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Holdshot MX Podcast. Ich freue mich wieder riesig, dass ihr eingeschaltet habt und oh mein Gott, wir sind bei Episode 21 und ich verrate euch was, es ist bisher mein absoluter Favorit. Ich möchte mich bei euch für das unglaubliche Feedback bedanken, dass ihr immer wieder reinhört, auch heute. Das spornt mich einfach an, immer weiterzumachen, immer mehr Themen zu finden, über die ich sprechen kann, Leute einzuladen, zu interviewen und euch von meinem Sport zu erzählen und an der Leidenschaft, die ich für ihn empfinde, einfach teilzuhaben. Und ich habe es gerade schon gesagt, die heutige Episode ist mein absoluter Favorit und ich bin gespannt, ob sie euren Favoriten in den Zuhörerzahlen schlägt. Am meisten habt ihr bisher reingehört bei Backyard Design, die Traumfabrik. Also für alle, die heute vielleicht das erste Mal zuhören, hört euch diese Episode unbedingt an. Da geht es darum, wie Philipp Klarko seinen Traum erfüllt hat und eine Firma großgezogen hat, sag ich mal, in der ihr Motorraddesigne, Motocross-Designe erstellen könnt, ganz nach eurem Geschmack. Ihr könnt quasi mitgestalten, wie es aussehen soll, welche Sponsoren drauf sein soll. Das gleiche für euren Helm. Also einfach eine super Firma, die von dem deutschen Motocross-Markt nicht mehr wegzudenken ist. Super Empfehlung auch von den anderen Hörern, diese Episode sich unbedingt mal anzuhören. Und während Philipp Klarko mit Backyard Design seinen Traum erfüllt hat, und ich werde das Ganze hier als Werbung markieren, mich hier unterstützt, Holdshot MX Podcast so für euch zu präsentieren, hat die heutige Interviewpartnerin sich ihren Traum schon erfüllt. Es ist eine ganz besondere Frau. Sie ist Weltmeisterin im Enduro der Frauen. Sie hat auf dem MXGP, also bei der Frauenweltmeisterschaft, schon auf dem Podium ganz oben gestanden. Und einfach mal locker flockig die deutsche Meisterschaft im Mountainbike Downhill der Frauen gewonnen. Und ich übertreibe jetzt gerne, quasi ohne je vorher auf dem Fahrrad gesessen zu haben. Was soll ich euch noch über sie sagen? Sie ist ein Allround-Talent auf zwei Rädern. Sie ist eine Inspiration für uns alle. Und auch wenn sie irgendwo meine Konkurrentin ist, ich habe es schon gespoilert, es ist meine Lieblingsepisode geworden. Ich habe stellenweise so gelacht und an anderen Stellen hatte ich Gänsehaut pur. Vor allem, als sie schildert, wie sie die letzte Runde auf ihrem Weg zum WM-Titel empfunden hat. Für alle, die es noch nicht erraten haben, es ist Maria Franke. Und ich wünsche euch jetzt nur noch ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Maria, auch wenn dich viele sicher kennen werden, stell dich doch mal bitte den Zuhörern vor.
Also ich bin Maria Franke, bin 27 Jahre alt, komme aus Zeitz, das ist im Süden von Sachsen-Anhalt, fahre seit 1995 Motocross, seit 2012 Enduro und ja, 2018 habe ich meinen Sohn Franz bekommen und jetzt fange ich langsam wieder mit dem Motorradfahren an.
Vor dem Enduro bist du ja Motocross gefahren. Wie bist du denn überhaupt zu dem Sport gekommen und wie hat sich deine Karriere entwickelt, bis du dann zum ersten Mal beim Ladies Cup gestartet bist, beziehungsweise in der WM?
Ja, also ich bin dann auch direkt 1995 meine ersten Rennen gefahren, beim DJFM, das gibt es auch heute noch. Früher sind die ganzen schnellen Jungs von heute, sage ich mal, dort gefahren. Ken Roxon, Dominik Turi, Daniel Siegel, Angus Heidegger, der jetzt auch Enduro fährt. Ja, wir sind eigentlich alle gegeneinander gefahren und da war jedes Wochenende von März bis Oktober Rennen. Ja, also waren wir nur unterwegs. Man musste nicht unbedingt viel im Sommer trainieren, weil wir ja halt jedes Wochenende Rennen gefahren sind. Und ich fand das ganz gut, bin dann mit der 85er Deutsche Meisterschaft und den ADAC Junior Cup auch gefahren. Und damals gab es auch noch keinen Ladies Cup, von daher bin ich immer nur gegen die Männer gefahren.
Dann ging es für dich weiter zum Ladies Cup bzw. zur WM. Wann fing das Ganze an und was waren dort deine größten Erfolge?
2004 gab es das erste Mal einen Lauf in Triptis zum Ladies Cup, beziehungsweise war das noch kein Cup, es war einfach nur ein Lauf. Da bin ich noch mit der 85er mitgefahren. Ab 2005 gab es dann eine richtige Ladies Cup Meisterschaft, da bin ich dann 125er gefahren. Und ja, seitdem eigentlich durchweg den Ladies Cup, solange wie ich noch nur Motocross gefahren bin. Und ab 2007 bin ich dann die WM gefahren, weil das Mindestalter bei der WM ist 15 Jahre. Und ich bin erst 2007 bzw. Ende 2006 15 geworden. Und ja, bin dann 2007 bis 2010 WM gefahren. Und 2008 habe ich den Ladies Cup gewonnen. Und bei der WM war ich zweimal Dritte, 2007 und 2008. Also in der Meisterschaft Gesamtdritte. Was fürs erste Jahr 2007 natürlich richtig gut war. Aber irgendwie hat das mit der Steigerung dann nicht so geklappt. Aber ja, wie gesagt, 2008 nochmal Dritte und 2009 und 2010 konnte ich die letzten Rennen immer nicht mitfahren und bin dann nur Vierte und Fünfte geworden.
Kann es sein, dass du in Triptis damals, ich glaube, da bin ich Zehnte geworden, du meinst diesen European Cup, ne?
Ja,
warst du da?
Ja. Da war ich, glaube ich, Neunte oder so.
Ne? Ja, wir waren da gar nicht weit auseinander, ja. Ich erinnere mich. Stimmt. Ja, verrückt. Du bist dann für das belgische Diga-Team gefahren und damit an ein sehr großes Team gewechselt. Wie war das für dich und warum glaubst du, hat es nie zu einem WM-Titel gereicht? Weil das Tempo war ja eigentlich da.
Ja, also genau 2010 bin ich dann zu Diga gewechselt, was für mich natürlich richtig gut war. Also vorher bin ich für Kawasaki Fall gefahren, was auch ein richtig gutes Team ist. Aber ja, das war dann irgendwie der nächstgrößere Schritt für ein WM-Team zu fahren. Ich bin dann auch im Januar nach Belgien gezogen, habe dort das ganze Jahr bei dem Team gewohnt, hatte einen Mechaniker, der immer mit mir trainieren gefahren ist. War natürlich eine Riesenumstellung. Ich war damals 18 und ja, mit 18 zu Hause auszuziehen in ein fremdes Land, wo man die Sprache auch nicht spricht. Mein Englisch war jetzt auch nicht so besonders gut zu der Zeit, was sich dann natürlich dadurch verbessert hat, was auch gut war. Und ja, es war einfach perfekt das Jahr. Ich konnte auch meinen ersten WM-Sieg feiern in Logget, beziehungsweise einen Laufsieg, nicht gesamt. Aber ja, also da war auf jeden Fall eine Steigerung zu sehen, bis ich mich dann halt verletzt habe im August, was auch in Belgien war und eine Woche nach dem WM-Sieg. Ja, das war natürlich sehr ärgerlich und das hat so ein bisschen die Karriere gestoppt, sage ich mal. Aber ja, um auf deine Frage zurückzugehen, warum es nie für den WM-Titel gereicht hat, muss ich ganz ehrlich sagen, weil mich immer die Verletzungen gestoppt haben. Also ich bin 2007 bis 2010 WM gefahren und war jedes Jahr verletzt. Also ich bin eigentlich immer die letzten Läufe nur mit irgendwelchen Verletzungen gefahren und ich denke, dass mich das ziemlich gestoppt hat, ja.
Ja, sehr schade eigentlich. Du hast es gerade schon erwähnt, du hattest dann im August 2010 einen Sturz bei einem belgischen Rennen, wenn ich mich richtig erinnere. Was genau ist da passiert und wie sehr hat es deine Einstellung zu MX verändert?
Genau, das war ein Lauf zur belgischen Meisterschaft. Ich bin da in der Juniorenklasse gestartet. Und ja, es waren Bahnen. Jeder, der die Strecke kennt, weiß, glaube ich, dass das gefühlt die schlimmste Sandstrecke ist, die es gibt. Und ja, ich habe den vor mir Fahrenden überholt. Bin dann auf, es war wie so ein Speedsprung, wo man hinspringen konnte, wo man will. Und ja, ich bin etwas kürzer gesprungen, weil danach echt sehr viele Wellen waren. Und bin, sage ich jetzt mal, in die dritte Welle gesprungen. Und als ich dann in der sechsten oder siebten Welle angekommen bin, habe ich nur über mir einen Gasstoß gehört. Habe mich noch umgedreht, aber habe nichts gesehen. Und dann ist der Fahrer direkt bei mir auf den Kopf gelandet. Da hatte ich mir den dritten Lendenwirbel ziemlich kompliziert gebrochen. Und ja, bin wahrscheinlich kurz an der Querschnittslähmung vorbeigerutscht, wo ich natürlich auch sehr viel Glück hatte. Aber ja, das hat meine Einstellung zum Motocross sehr geändert, weil ich einfach nicht selber schuld war. Und ja, wenn man nicht selber schuld ist und nicht weiß, was man für einen Fehler gemacht hat, ist das, finde ich, ziemlich schwierig. Und deswegen habe ich auch jetzt noch, muss ich ganz ehrlich sagen, bei Zweikämpfen im Motocross ziemlich Angst und lasse dann den hinter mir lieber vorbei, was natürlich nicht der Sinn der Sache ist, wenn man ein Motocross-Rennen fährt.
Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr krasse Story und wir haben das damals ja auch mitbekommen. Auf jeden Fall schon mal gut, dass du so weit genesen bist und ich glaube heute auch keine Nachwirkungen mehr spürst, oder? Es ist wie
ja, fällt's? Also ich habe schon noch, jetzt gerade auch nach der Schwangerschaft, habe ich ganz schöne Schmerzen, muss ich sagen. Deswegen fahre ich auch noch ziemlich wenig Motorrad. Aber ja, es hätte auf jeden Fall viel schlimmer ausgehen können.
Also du bist dann nicht nur Enduro gefahren, wir müssen mal kurz noch zurückspringen, sondern nach der Verletzung 2011 auch wieder im Ladies Cup gestartet und das lief dann trotzdem wieder sehr gut.
Ja, genau. Also ich habe 7 Monate Pause gemacht nach meiner Verletzung, habe überhaupt nicht ans Motorradfahren gedacht und wollte auch echt aufhören. Aber als ich dann die Termine für die ersten Rennen wieder gesehen habe, habe ich mir tatsächlich eine Woche vor dem ersten Ladies Cup Lauf wieder ein Motorrad geholt und bin dann dort mitgefahren. Mein Glück, muss ich sagen, war, dass ich glaube, dass sich Larissa verletzt hat oder auf jeden Fall ist sie nicht alle Läufe mitgefahren und somit konnte ich den Ladies Cup auch in dem Jahr gewinnen. Damit hätte ich nie gerechnet. Eigentlich wollte ich aufhören, Motorrad zu fahren und dann das zu gewinnen. Das war echt mega und ich denke, das hat mich auch so ein bisschen dazu gebracht, dass ich jetzt immer noch fahre.
Du bist dann lange Zeit Enduro und Motocross parallel gefahren, aber hast dich dann sogar auch noch im Mountainbike bzw. im Downhill versucht. Wie war das denn? Und wie ist das zustande gekommen?
Genau, also ich habe in Facebook irgendwann mal abends, war mir langweilig, ich habe Facebook durchgescrollt und ja, da war ein Team, das hat eine Fahrerin gesucht. Ja, da habe ich einfach mal hingeschrieben. Ich fand Downhill schon immer cool und wollte das mal ausprobieren. Dass es natürlich dann solche Auswirkungen hat, wusste ich nicht. Aber ja, ich habe dann eine Antwort bekommen, wer ich denn überhaupt bin und wie ich mir das alles vorstelle und dass sie mich sozusagen nicht haben wollen, weil mich kannte ja dort auch niemand. Ich dachte mir so, ja, war mir ja eigentlich klar, weil was sollen die auch mit mir? Hab gar nicht mehr drauf geantwortet und 2 Tage später kam dann eine Nachricht, dass sie mich gerne kennenlernen würden. Also keine Ahnung, ob dann irgendjemand gesagt hat, wer ich bin oder dass ich Motocross fahre. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir uns dann 2 Tage später getroffen und 3 Tage später hatte ich das Downhill-Fahrrad zu Hause und bin dann gefahren. Und das war auch wirklich ein super gutes Team, muss ich wirklich sagen. Der Teamchef hat alles gegeben und es gibt 4 Klassen im Downhill in der deutschen Meisterschaft und wir haben als Team, wir waren 4 Fahrer und haben alle 4 Klassen gewonnen. Also das war echt, das gab es glaube ich auch so noch nicht. Und ja, das Team gibt es mittlerweile aber nicht mehr, was natürlich sehr schade ist. Aber für mich war nach dem Jahr auch irgendwie klar, es war mal eine coole Sache, aber irgendwie hat es nicht so, der ganze Lifestyle von dem Downhill hat irgendwie nicht so zu mir gepasst. Und ja, dann bin ich wieder zurück zum Enduro gegangen.
Ja, gehe ich mal hin, gewinne ich mal, hau ich wieder ab. Ja, ist ja alles erreicht. Aber ja, wahrscheinlich auch eine tolle Erfahrung. Das war 2015. Okay, du bist dann bald in den Enduro-Sport gewechselt und warst auch da sehr schnell erfolgreich. Für unsere Zuhörer mal ganz kurz, worin liegt denn der größte Unterschied zwischen den Enduro- und den MX-Wettkämpfen, außer dass du jetzt eine Lampe am Motorrad hast?
Der größte Unterschied ist wahrscheinlich, dass ein Motocross-Rennen 20 Minuten geht und die Enduro-Läufe gehen alle so 6 bis 8 Stunden. Man sitzt da echt die ganze Zeit auf dem Motorrad. Und ja, noch ein großer Unterschied ist, dass man schon 2 Tage vor dem Rennen anreisen muss, weil man die ganzen Prüfungen, was bei Motocross sozusagen die Strecke ist, die muss man vorher ablaufen, um sich das zu merken, weil man dann halt dort ankommt, ist mit dem Motorrad noch nie da drüber gefahren und muss direkt Zeiten fahren. Das ist dann das, was zählt. Ich kann es eigentlich so ein bisschen vergleichen mit der Rallye, die jeder aus dem Fernsehen kennt. Man fährt einfach früh los, hat eine Etappe, kommt an der Prüfung an, fährt dort die Prüfung. Die sind immer bei der deutschen Meisterschaft so 6 bis 8 Minuten, sage ich jetzt mal, lang. Und ja, dann fährt man weiter Etappe, kommt wieder an der nächsten Prüfung an. Das geht so meistens, fährt man 3 Runden, hat dann so 6 Prüfungen. Und wenn man immer rechtzeitig an seinen Zeitkontrollen ankommt, zählt hauptsächlich nur die Prüfungszeit. Und auf der Etappe kann man sich, ich sage jetzt mal, ausruhen. Also man muss da nicht besonders schnell fahren, man muss halt nur aufpassen, dass man wirklich zu seiner Zeit rechtzeitig ankommt.
Und kein Platten fährt und so weiter, oder?
Ja, also ich fahre zum Glück immer mit Moos. Aber ja, man muss tatsächlich alles selber an seinem Motorrad während des Rennens reparieren. Also es darf niemand das Motorrad berühren, außer den Flüssigkeiten auffüllen, also Sprit, Öl oder Wasser. Das dürfen die Mechaniker, aber alles andere muss man echt selber machen. Und wenn es eine 2-Tages-Veranstaltung ist, muss man tatsächlich am Ende des Tages auch Reifen wechseln.
Ja, gut, dass du das kannst, weil du mir in Dolly ja schon mal geholfen hast beim Wintercup. Also man lernt da sehr viel, ja. Dann kam der bisherige Höhepunkt deiner Karriere mit dem Frauen-Enduro-Weltmeistertitel in 2017. Wie war dieses Jahr für dich und wie hast du die Anerkennung zu dieser Hammerleistung empfunden?
Also ich bin dann 2016 zum KTM Sturmteam gewechselt. Beim Enduro ist es wirklich so, ich wollte es auch nie glauben, aber die Japaner, die sind einfach nicht für das Enduro, würde ich jetzt sagen, gemacht. Mit der KTM, man merkt so einen Unterschied, wie man da einfach über die Hindernisse drüber fahren kann und auch mit den Elektrostarter, das ist, ja, für mich war es der logische Schritt, wenn ich WM fahren will, muss ich KTM fahren und somit bin ich dann zum KTM Sturmteam gewechselt. Bei der Enduro WM ist es so, man wird betreut von dem Team, man braucht einen Platz im Fahrerlager und um dort einen Platz zu bekommen, muss man 1.000 € bezahlen pro Lauf. Ja, ist erstmal viel und war für mich nicht möglich, das zu bezahlen. Ich fahre Metzler-Reifen beim Enduro und der Wolfgang Butzner, der hat dort einen Stand mit seinen Reifen und hat mir die Möglichkeit gegeben, da ein Zelt aufzubauen, wo ich betreut werden kann. Also hat er das somit übernommen, beziehungsweise hatte ihn Stand dort und ich durfte das einfach dort alles machen. Und ja, bin dann ab 2016 Enduro-WM gefahren, bin in dem Jahr Vize-Weltmeisterin geworden und von daher war mein Ziel für 2017 auf jeden Fall Weltmeisterin zu werden, weil ich auch Ende 2016 die Six Days gefahren bin, was die Mannschaftsweltmeisterschaft im Enduro ist. und die Laia Sanz, die 2016 Weltmeisterin geworden ist, habe ich dort geschlagen, beziehungsweise habe ich in der Einzelwertung dort gewonnen, was jetzt bei der Mannschafts-WM eigentlich so niemanden interessiert, aber ja, für mich war es einfach gut zu sehen, dass ich schneller sein kann und von daher war für 2017 das Ziel, Weltmeisterin zu werden.
Also mal für die Zuhörer, Laia Sanz ist ja einfach, würde ich sagen, der größte weibliche Name in der Szene und die macht das nicht erst seit gestern. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das ein enormer Motivationsschub war, dann ja Weltmeisterin zu werden. Und das hast du dann auch geschafft. Ja, wie war das?
Ja, genau. Also ja, die ist KTM-Werksfahrerin, was auf jeden Fall viel mehr ist als ich. Ich gehe ganz normal arbeiten, zu der Zeit sogar noch in Schichten. Und ja, totaler Unterschied. Ich musste alles eintakten, wie, wann, wo ich trainieren kann. Und sie kann das einfach täglich machen und bekommt Geld dafür. Und von daher war das mega geil, dass ich da Weltmeisterin geworden bin. Und noch viel cooler war, dass der WM-Finallauf direkt vor dem Laden von meinem Team war. Also der WM-Finallauf war in Zschopau. Und das Fahrerlager ist direkt vor dem Laden von Harald Sturm. Und vor dem Finale dachte ich, oh nein, kann das nicht am Arsch der Welt sein, echt, dass mich dort niemand kennt und ich einfach fahren kann. Ich war so aufgeregt und das hat es natürlich echt nicht besser gemacht, dass der Lauf in Deutschland war. Aber im Nachhinein war es das Beste, was mir passieren konnte, dass ich dort Weltmeisterin geworden bin. Und es war noch das Gefühl und einfach die Anerkennung war noch tausendmal besser, als wären wir in Spanien oder sonst wo gewesen. Ja.
Ja, aber ich fand auch damals jetzt nicht nur in der Enduro-Szene, sondern ich fand, das hat schon große Wellen geschlagen, also auch im Motocross-Sport. Also ich glaube, dass auch da viele Menschen Respekt vor der Leistung hatten, oder?
Ja, also das auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich denke echt, der Hauptgrund war, weil der Finallauf in Deutschland war und ich denke auch sehr viele vom Motocross dort waren. Dort waren so viele Zuschauer, also das habe ich so noch nie erlebt. Und auch die Stimmung, das war echt Wahnsinn. Man wurde einfach überall angefeuert. Und ja, die letzte Runde konnte ich auch wirklich genießen, wo man einfach sonst, ich war so aufgeregt, ich habe unterm Helm fast geheult, weil ich einfach nur wollte, dass der Lauf zu Ende ist. Und ja, das dann zu genießen ist natürlich relativ schwer. Und beim Enduro ist ja wirklich so, auch wenn du alle Prüfungen gewonnen hast, du musst trotzdem im Ziel ankommen. Und das war, da gibt es einen Teufelsberg, nennt sich der. Da kommt man fast nicht alleine hoch. Also man muss dort echt hochgezogen werden und man braucht da gefühlt eine halbe Stunde, bis man oben ankommt und das Motorrad kocht und theoretisch wusste ich, ich bin Weltmeisterin, aber musste ja trotzdem noch im Ziel ankommen und der Berg kam dann noch und es war einfach die Hölle, aber ja, irgendwie habe ich es dann doch geschafft.
Ach du Scheiße, das ist ja echt heftig. Dürfen dann die Zuschauer helfen? Also man sieht das ja schon mal, dass da irgendwie so Leute am Rand stehen. Und
also es gibt dort Helfer, ja, welche mit Westen, die helfen dürfen. Es darf dort, also dort steht der ganze Hang, ich weiß nicht, wie lang der ist, aber der ganze Hang steht voll mit Zuschauern in was weiß ich,
gar keinen Druck. Gar kein Druck.
Aber nee, die dürfen natürlich nicht anfassen. Auf der Prüfung darf überhaupt niemand helfen. Also dort gab es auch einen Extremtest, wo ein Berg drin war, wo, keine Ahnung, wahrscheinlich nur die Hälfte hochgekommen ist und die andere Hälfte ist einfach wieder runtergefallen. Und ja, selbst da darf niemand helfen. Wenn da jemand das Motorrad anfasst, ist man direkt disqualifiziert. Und es gab auch bei dem Hang auf den Extremtest gab es eine Umfahrung, beziehungsweise in den Extremtest gab es viele Umfahrungen, die dann halt viel länger sind als die Hauptstrecke. Und ja, im letzten Test hatte ich so viel Vorsprung, ich dachte, fährst einfach alle Umfahrungen, es ist scheißegal. Und tatsächlich bin ich mehr in den Umfahrungen hängen geblieben, weil ich ja gar nicht wusste, wo es dort lang geht. Ich bin die Umfahrungen nie abgelaufen, weil für mich klar war, wenn ich die fahre, gewinne ich nicht. Und ja, tatsächlich bin ich dann in den Umfahrungen hängen geblieben und die Helfer wollten anfassen und die KTM-Werksfahrer, Mechaniker, die standen alle schon mit ihren Handy da und wollten alles filmen, dass ich disqualifiziert wäre, aber ja, mir hat zum Glück niemand geholfen und dann hat alles geklappt.
Ah, echt verrückt. Ja, das scheint ja ganz schön spannend zu sein, der Enduro-Sport. Ach ja, okay, es ging dann aber weiter. 2018 kam dann nämlich schon der nächste Höhepunkt. Du hast deinen Sohn Franz zur Welt gebracht. Glückwunsch dazu auch nochmal. Kein Jahr später sitzt du schon wieder auf dem Bike. Was hat sich für dich in Bezug auf den Sport verändert, seit du Mutter bist? Weil ich finde ja immer, man merkt einfach schon einen totalen Unterschied in der WM, wenn da junge Mädels am Start sind, die sich eben keine Gedanken machen müssen, montags wieder heil auf der Arbeit zu sein. Als Mutter hat man da ja nochmal ein bisschen mehr Verantwortung, oder wie empfindest du das?
Ja, genau, also direkt, nicht direkt, aber ziemlich zeitnah nach dem WM-Titel bin ich dann schwanger geworden und im August ist mein Sohn Franz geboren. Und ja, dieses Jahr bin ich einen Ladies Cup Lauf gefahren und fahre die komplette deutsche Enduro-Meisterschaft, wo ich aber dazu sagen muss, dass da im März ein Lauf war und es jetzt im August erst weitergeht, was für mich sehr gut war, weil im März war Franz echt noch sehr klein und ihn da so alleine zu lassen, beziehungsweise bei seinem Vater zu lassen, war schon schwierig, wenn man den ganzen Tag unterwegs ist. Also es ist auf jeden Fall eine Riesenumstellung. Man denkt, gerade beim Enduro hat man viel Zeit nachzudenken auf der Etappe, finde ich. Also, weiß nicht, ich denke da über Gott und die Welt nach, weil man sich halt echt nicht so konzentrieren muss, weil man einfach Zeit hat und auch relativ langsam fährt. Ist vielleicht zu vergleichen, wenn man mit dem Motorrad langsam auf der Straße rumfährt. Und ja, dann hat man einfach viel Zeit nachzudenken und dann denkt man die ganze Zeit an den Kleinen, was macht der jetzt, heult der, hat der Hunger, keine Ahnung. Und ja, das macht echt einen Riesenunterschied, muss ich sagen. Da habe ich mir früher einfach überhaupt keine Gedanken gemacht. Da war ich nur für mich selber verantwortlich. Und ja, dann bin ich den Ladies Cup Lauf in Aufenau mitgefahren. Da muss ich echt sagen, klar, im Vorstart denkt man da noch viel dran. Aber sobald das Startgatter gefallen ist, hat man überhaupt keine Zeit nachzudenken. Und da bin ich wirklich mein Rennen gefahren, so wie früher. Klar fährt man wahrscheinlich vom Kopf her einfach sicherer, weil man weiß, man muss sich nach dem Rennen wieder um den Kleinen kümmern. Man darf sich nicht verletzen, was man natürlich sonst auch hofft, sich nicht zu verletzen, klar. Aber jetzt ist das nochmal komplett was anderes. Ich kann mich nicht ins Krankenhaus legen oder irgendwas. Und der Kleine braucht mich einfach. Aber ja, ich muss sagen, ich hätte es mir vorher schlimmer vorgestellt, dass ich irgendwie Angst habe oder irgendwas beim Fahren, aber das ist überhaupt nicht der Fall. Also ich fahre trotzdem noch gerne, habe da meinen Spaß dran und fahre natürlich nicht mehr viel. Ich komme vielleicht einmal im Monat zum Fahren oder vielleicht auch mal zweimal, aber mehr auch nicht. Also ich nehme eigentlich hauptsächlich die Rennen als Training. Aber ja, ich muss sagen, es läuft eigentlich ganz gut.
Ja, bevor wir weitermachen, ich möchte noch kurz eine, finde ich, witzige Story erzählen. Du hast ja gerade schon gesagt, du startest ab und zu noch beim Ladies Cup. So warst du auch bei einem Rennen, ich meine in Spremberg wäre es gewesen, am Start. Und es kam dann dank deines Bremslichts am Motorrad ein bisschen zur Verwirrung. Und zwar hast du in einer Passage, in der man normalerweise nicht bremst, aber halt irgendwie leicht den Fuß auf der Hinterradbremse stehen gehabt, sodass halt dein Bremslicht angegangen ist und die hinter dir fahrende Fahrerin, ich weiß nicht, ob es Larissa war oder ja, hat dann aus reiner Gewohnheit vom Autofahren einfach komplett auch in die Bremse gehauen, weil man ja vor Panik dein Bremslicht gesehen hat. Ich finde das eigentlich ganz lustig. Vielleicht setzt sich das ja mal als Verwirrungstaktik durch, dass demnächst mehr Enduristen unterwegs sind.
Ja, also das klingt wirklich gut. Das werde ich vielleicht so beibehalten, wenn ich mal wieder Ladies Cup mitfahre. Aber tatsächlich muss ich sagen, auch wenn Larissa das vielleicht jetzt hört, ich stehe sehr oft auf der Bremse. Also das Problem habe ich schon seit der 60er und wenn mein Vater das hört, dann dreht er durch, weil der dreht echt schon die ganze Zeit durch, weil ich so viele Bremsbeläge brauche. Aber ja, also es liegt wirklich dran, dass ich sehr oft auf der Bremse stehe.
Okay. Naja, zurück zum Thema. So ganz kannst du das MX ja nicht bleiben lassen. Aber die ganze Ladies Cup Meisterschaft käme jetzt für dich nicht in Frage. Also Enduro hast du dich scheinbar entschieden, das ganze Jahr zu fahren, aber es gab jetzt nur zwei Rennen oder ja, wie ist dieses Jahr für dich geplant?
Also wie gesagt, es gab jetzt erst einen Lauf im März und es geht jetzt im August weiter. Dann sind aber nochmal 5 oder 6 Läufe, das geht dann bis November. Und ja, Ladies Cup würde ich auch gerne fahren. Das Problem ist, dass ich halt wirklich immer jemanden finden muss, der auf Franz aufpasst. Immer jemanden. Früher bin ich einfach alleine losgefahren, wie du es auch machst, habe mein Motorrad selber gemacht und jetzt muss ich immer jemanden finden, der mitkommt, der auf Franz aufpasst, weil ich kann ihn ja nicht alleine hier im Bus sitzen lassen. Das macht sich echt schwierig. Und ja, von daher war es schon schwierig für die ganzen Enduro-Läufe jemanden zu finden, der da mitkommt und auf ihn aufpasst. Ich kann ihn ja jetzt auch nicht jemand Wildfremdes geben, also das mache ich natürlich auch nicht. Es muss schon jemand sein, der Franz kennt, der schon Zeit mit ihm verbracht hat. Ja, meine Eltern, meine Schwester, wie auch immer. Und genau deswegen werde ich vielleicht mal noch einen Ladies Cup Lauf fahren, aber auf jeden Fall nicht die ganze Meisterschaft.
Ja, Thema Zukunftspläne. Du hast auch mal durchhören lassen, so einen Sand-WM-Lauf. Würdest du schon auch gerne nochmal fahren? Können wir uns da nochmal auf ein Comeback freuen?
Also, wie gesagt, 2010 habe ich in Belgien gewohnt. Vorher bin ich schon relativ gerne Sand gefahren, aber ja, ich habe dort nur in Lommel und im Honda Park hauptsächlich trainiert und seitdem liebe ich einfach Sand, auch beim Enduro. Ich freue mich so, alle hassen die ganzen Sandläufe, aber ich freue mich eigentlich nur auf die Läufe und fahre die super gern. Und ja, auch wenn ich jetzt trainieren fahre, ganz ehrlich, ich fahre eigentlich nur noch in Sand. Ich fahre nicht auf Hartbodenstrecken, das macht mir überhaupt keinen Spaß. Und ja, wenn vielleicht doch nochmal auf irgendeiner Sandstrecke. Klar, Assen ist auch Sand, aber ich finde das immer nicht so gut, solche ja, solche hingeschobenen Strecken, wo ich jetzt auch schon oft gehört habe, dass da der Teer dann von der Straße oder von der Strecke dann unten durchkommt. Da habe ich jetzt nicht so Lust, aber wenn nochmal in Lommel oder Lierop oder so ein WM-Lauf für die Frauen sein sollte, dann würde ich jetzt nicht behaupten, dass ich da nicht mitfahre.
Dann kommst du aber vorbei, gewinnst und haust wieder ab. Naja. Wie sind denn sonst deine weiteren Pläne? In diesem Jahr hast du schon erzählt, aber auch für die Zukunft.
Also dieses Jahr fahre ich auch noch im November die Six Days, was ich ja vorhin schon gesagt habe, dass das die Mannschafts-BM ist. Genau, da gibt es eine deutsche Nationalmannschaft, sage ich jetzt mal, auch für die Frauen. Da sind wir drei Frauen und sind da als Team oder treten da als Team an. 2016 bin ich schon mal mitgefahren, da sind wir Dritte geworden. Und ich hoffe einfach, dass wir dieses Jahr wieder aufs Podium kommen. Wäre natürlich super cool, wenn wir gewinnen könnten, aber die australischen Frauen, die sind einfach so stark. Die haben jetzt das 6. Mal oder 7. Mal in Folge gewonnen. Ich glaube, die können wir einfach nicht schlagen. Aber ja, wenn wir nochmal aufs Podium kommen würden, wäre das auf jeden Fall richtig gut. Und für die nächsten Jahre, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich noch keinen Plan, weil ich ab März nächstes Jahr dann auch wieder auf Arbeit gehe. Bin jetzt noch in Elternzeit und ja, ich glaube, dass es dann einfach mega schwierig wird, überhaupt Zeit zu finden, zu fahren. Und ich glaube, man ist dann einfach froh, wenn man mal zu Hause ist und seine Ruhe hat mal an dem Wochenende. Aber ich glaube trotzdem, dass ich das ein oder andere Rennen auf jeden Fall noch fahren werde.
Ja, Maria, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Auf dem Weg auch nochmal Gratulation für alles, was du bisher erreicht hast. Ja, möchtest du zum Abschluss noch etwas sagen?
Ja, also wenn ihr mir auf zu den weiteren Rennen bzw. was ich so mache noch folgen wollt, könnt ihr auf jeden Fall mal auf meine Instagram-Seite mariafranke103 vorbeischauen bzw. auf Facebook mariafranke-raute91. Da poste ich immer viel, was ich so in der Woche mache bzw. auf welche Rennen ich fahre, was ich bei den Rennen für Platzierung gemacht habe. Und ja, wenn ihr euch das interessiert, könnt ihr auf jeden Fall da drauf schauen, könnt mir da folgen und ja, könnt sehen, was ich so mache. Ja, auf jeden Fall danke ich dir noch für das Interview, dass ich mich hier vorstellen konnte, ein bisschen über mein Leben erzählen konnte. Finde das super cool, was du machst, echt, die ganzen letzten Episoden. Ich habe auch jede einzelne angehört davon. Und ja, finde das auch cool, dass man es einfach während der Autofahrt, das haben glaube ich auch schon einige gesagt von deinen Interviewpartnern, einfach während der Autofahrt kann man das anhören. Franz hört auch immer ganz interessiert mit zu. Und ja, vielen Dank dafür und danken möchte ich auf jeden Fall auch noch meinen Sponsoren, alle, die mich auf diesem Weg bis hierher unterstützt haben, meiner Familie, meinen Freunden. Auf jeden Fall großen Dank und ja, ich hoffe, wir sehen uns irgendwo an der Strecke.